SWR 2 Wissen. SWR 2 Tandem.
Mit Martina Kögel. Schönen guten Abend. 1, 2, 3, Tier, Flosse, Fell und Federbett. Trauriger Tiger toastet Tomaten. Wer in den letzten 20 Jahren Kindern vorgelesen hat, ist sehr wahrscheinlich auch diesen Büchern begegnet. Die Frau, die sich diese Reime ausgedacht hat und die umwerfenden, unvergesslichen Viecher, Wesen, Geschöpfe, Kreaturen dazu gezeichnet hat, ist heute hier in SWR 2 Tandem mein Gast. Ganz herzlich willkommen, Nadja Budde.
Ja, hallo. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Frau Budde, was war denn das letzte Wesen, das Sie gezeichnet haben?
Was war das denn? Ach, das waren Hunde. Große Mengen von Hunden, die einem Skelett hinterhergerannt sind.
Ich wollte gerade fragen, in was für einer Situation, emotionalen Situation, waren denn diese Hunde?
Die waren scharf auf die Knochen, die Hunde.
Also die hatten Hunger.
Das Skelett war eine Katze und die Hunde sind den Knochen hinterhergerannt, ja. Und das war eine ziemliche Herausforderung.
Ich habe danach jetzt gefragt, weil Sie mal in einem Interview gesagt haben, Sie würden beim Zeichnen immer versuchen, sich so zu fühlen wie das Wesen, das Sie zeichnen. Hatten Sie dann in der Situation auch Hunger oder Jagdfieber?
Nein, aber ich musste Jagdgesichter machen und das ist immer ganz wichtig. Also weil die Gesichtsausdrücke ja immer ganz wichtig sind und die versuche ich dann beim Zeichnen zumindest, ja, im besten Fall innerlich nachzuahmen.
Also das heißt, wenn man sie beim Zeichnen beobachtet, dann haben sie ganz schön Grimassen im Gesicht manchmal.
Ja, lieber nicht. Ich muss allein sein. Mein Hund darf dabei sein, aber der sieht das ja nicht.
Wo werden diese Hunde ein neues Zuhause finden? Also kommen die in ein Buch?
Nein, und die kommen in ein Comic-Magazin und zwar mit dem lustigen Namen Polle. Und zu diesem Magazin werden verschiedene Comic-Künstler eingeladen und da bekommt man so 1 bis 5 Seiten und darf sich da frei austoben.
Da sind da die hungrigen Hunde von Nadja Budde auch dabei. Die preisgekrönte Kinderbuchautorin, Grafikerin und Übersetzerin Nadja Budde ist heute bei uns zu Gast. Millionen Kinder haben mit ihren Büchern Zählen geübt und Einschlafen versucht. Meine mit eher mäßigem Erfolg, dafür waren ihre Bücher leider zu lustig. Wie sie ihre schrägen Figuren erfindet oder wie diese Figuren zu ihr finden, darüber reden wir in dieser Stunde. Und auch darüber, warum sie jetzt gerade einen Weihnachtsklassiker neu übersetzt hat. Ich würde gerne ganz vorne anfangen, Frau Budde, mit Ihrem Erstling. Dafür haben Sie direkt den Jugendliteraturpreis gekriegt. Mehr als 20 Jahre ist es inzwischen her, dass 1, 2, 3 Tier erschienen ist. Der Verlag hat es damals so angekündigt, ein Bilderbuch mit Überraschungsversen für kluge Kinder und alberne Erwachsene. Und genau das ist seither die magische Budde-Formel, die sehr spezielle Verbindung von Bildern und Reimen. Wie ist es bei Ihnen? Was ist zuerst da, das Bild oder der Reim?
Weder noch. Also das entsteht, glaube ich, beides gleichzeitig. Es beeinflusst sich. Und am Ende ist es meistens so, dass beides gekürzt, in der gekürzten Version für mich dann stimmig ist. Ne? Aber es entwickelt sich immer aus beiden Richtungen.
Ist für Sie Sprache in Ihren Büchern immer Reim?
Nee, eigentlich nicht. Also ich habe auch schon andere Bücher oder zumindest ein etwas umfangreicheres anderes Buch gezeichnet und geschrieben. Da kamen überhaupt gar keine Reime vor. Aber vielleicht dazu passend reduziertere Sprache. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass ich nicht zu viel auserzähle oder zumindest glaube ich von mir, dass ich das nicht kann. Und die Reime sind eigentlich so ein bisschen auch meine Rettung. Also damit umgehe ich natürlich auch einiges. Ne? Also da begebe ich mich auf einen sicheren Boden. Der Reim ist ja irgendwie auch so, der fängt ja auch viel auf und sortiert auch ganz gut. Und insofern.
Und gibt einen Rhythmus, genau.
Ja, genau, gibt einen Rhythmus und hat irgendwie, ja, hat so was Ordnendes. Und das liegt mir sehr.
Und Ihre Figuren, die sind selten Menschen. Sie haben jetzt auch gesagt, Sie haben gerade an einem Comic gezeichnet, da sind Hunde, die ein Katzenskelett jagen. Warum so selten Menschen und lieber Tiere?
Naja, wenn man richtig hinguckt, sind es ja eigentlich doch Menschen. Also ich finde Menschenzeichnen schwierig, aber wahrscheinlich sind es alles Menschen. Also die sind ja Tiere, die unglaublich menschliche Ausdrücke haben und die sich auch wie Menschen bewegen. Also im Grunde genommen sind es ja Menschen. Mir ist es nur manchmal ein bisschen zu eintönig, das menschliche Gesicht und die Haare und die Ohren und die Augen. Da finde ich es natürlich irgendwie lustiger oder spannender, wenn dann noch irgendwie ein Fell dazukommt oder ich andere Nasen oder andere Pranken oder Füße zeichnen kann. da ist beim Tier einfach mehr rauszuholen. Und man kann mit Tieren viel mehr anstellen. Also bei Menschen, glaube ich, ist man viel kritischer in der Betrachtung. Also was jetzt ein Mensch macht oder wie er sich verhält, da ist man bei Tieren, glaube ich, freier.
Und sie holen wirklich alles raus aus der Tierwelt. Also wir haben es zu tun bei ihnen mit Küchenschaben, mit Hummern, mit Hummeln, mit Möpsen, mit Echsen, mit Kraken. In ihrem neuesten Buch auch mal mit Geistern. Wie finden diese Wesen zu ihnen und dann wieder irgendwie aus ihnen raus?
Also die kommen tatsächlich zu mir auf dem Blatt Papier. Ich kann die weder vorher planen, noch kann ich mir die vorher ausdenken, sondern ich glaube, das ist das Blatt Papier, das leere und der Stift. Und in dem Moment, wo ich mich traue, also was ja immer eine Überwindung ist, das leere Blatt zu bespaßen, da fließen die aus mir heraus und dann bin ich das höchstwahrscheinlich immer selbst. Ja, wie gesagt, ich kann das nicht kontrollieren. Es gibt niemals ein Wesen, von dem ich vorher schon weiß, wie es aussehen wird auf dem Papier.
Die Viecher, die sind ja nie so richtig nett und niedlich. Sie sind eher mal borstig und schuppig als fluffig und kuschelig. Bei aller Hässlichkeit oder Widerborstigkeit sind sie aber immer liebenswert. Ich frage mich, wie kriegen sie das hin?
Na, ich muss diese Figuren ja mögen.
Also sie mögen die auf jeden Fall.
Ich mag sie auf jeden Fall, na klar. Aber ich muss sie auch mögen. Also es gibt immer auch verschiedene Versuche. Und dann habe ich mit den Figuren nichts zu tun. Also es gibt immer sehr viele Ansätze und auch Figuren, die ich dann hinterher wegwerfe, weil ich mit denen nichts anfangen kann oder die nicht zu mir sprechen einfach, ne? Und sobald ich irgendeine Figur fassen kann oder ich das Gefühl habe, oh, die spricht zu mir oder die hat einen Ausdruck, den ich kenne oder den ich erkennen kann, an dem ich was ablesen kann, dann mache ich damit weiter, ne?
Und daraus entspinnt sich dann manchmal so eine Geschichte, oder?
Ja.
Und da kommen dann die Worte vielleicht auch dazu.
Ja, oder dann sortieren sich ein paar zu Gruppen. Und die Gruppen, ja, die bekommen dann, wie gesagt, es ist sehr oft, da spiele ich dann auch mit ein paar Wortfetzen oder Phrasen oder irgendwelche Versatzstücke von Text. Der ist meistens immer mit in der Zeichnung integriert. Und wenn es zusammenpasst und wenn es sich auf meinem Schreibtisch zu irgendwas ordnet, zu einem Thema, dann entsteht daraus auch ein Buch. Oft auch nicht, ne?
Oder kann man mit Salamandern wandern oder mit Hyänen gähnen? Also es ist ein großer Spaß, der Bezug zwischen Bildern und Sprache. Auf jeden Fall, wenn man sich die Bilder anguckt, da wogt die Fantasie. Für wen schreiben Sie eigentlich Ihre Bücher? Haben Sie da jemanden vor sich?
Mich selbst. Also ganz ehrlich, ich habe da selten ein Publikum. Es gibt natürlich dann so erste und zweite Instanzen, denen ich dann schüchtern irgendwas zeige, wenn ich eine Idee habe. Aber das dauert meistens ganz lang, bis ich in der Lage dazu bin, das jemandem zu zeigen. Aber in erster Linie spielt sich das alles in meinem Zimmer ab und bleibt auch unter Umständen lange liegen. Und ich bin ja für eine sehr lange Zeit vorher mein einziger Kritiker.
Also Sie beschützen die ersten Weichen, bevor Sie denen ein Publikum zumuten sozusagen. Wie kam es jetzt zu Ihrem neuesten Buch, Letzte Runde Geisterstunde? Was wollten Sie da erzählen oder warum musste das raus?
Ich glaube, das kam so ein bisschen aus der Idee heraus, dass ich nun die Tierwelt ausreichend bespaßt habe. Also da gab es einfach auch keine Möglichkeiten mehr und ich das Personal ganz gern mal verändern wollte. Und weil ich eben nicht so gern Menschen zeichne, habe ich mir dann gedacht, Geister ist eigentlich ein sehr interessantes Thema. Und dann tat sich vor mir die Geisterwelt auf und ich fand das total spannend zu gucken, was gibt es denn für Geister, welche Formen, also vor allen Dingen, das fand ich eben am spannendsten, ne? Wenn man Tiere zeichnet, ist man sehr schnell sehr nah an Menschen. Also weil die meisten Tiere, die man so kennt, haben, ja, auch, kann man auch zwei Arme, zwei Beine sagen, ein Gesicht. Aber bei Geistern öffnet sich natürlich eine völlig neue Welt, ne? Da kann ja niemand sagen, wie viele Augen, wie viele Arme, ob Beine oder nicht.
Da kann man auch nicht so schnell sagen, das ist falsch. Sondern das ist
einfach. Genau, ja, genau. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Man kann eigentlich behaupten, was man möchte, ne? Also es gibt bestimmte Klischees. Ist über Geister, aber andererseits dadurch, dass man nicht weiß, ob es welche gibt oder keiner, der eine kennt solche Geister, der andere solche, ist man eigentlich vollkommen frei in dem, was man erzählen möchte. Und das fand ich herrlich. Also ich konnte alles behaupten, habe natürlich auch Sachen eingebaut, die man kennt, also die einem vertraut sind. Aber von da aus konnte ich in alle Richtungen gehen.
Und dann denken Sie sich die wildesten Geisternamen aus. Puffergeister sind mir da begegnet und Brombeergeister, was ich sehr lustig fand. Keine Himbeergeister, sondern Brombeergeister. Sitzen Sie da zu Hause und haben ein großes Vergnügen, sich diese Geisternamen auszudenken?
Ja, also das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ich fand schon an sich die Vielfalt der, sagen wir, existierenden Geister, fand ich schon mal von den Namen her, fand ich unglaublich schön. Und dann dachte ich, naja, logisch, wenn man nichts weiß, kann man natürlich alle möglichen Sachen erfinden. Und da ich immer schon lautmalerische Wörter schön finde, habe ich gedacht, jetzt müssen auch noch erfundene Geister rein. Und für die Erwachsenen, klar, ist eben auch mal ein Brombeergeist dabei, aber nicht zu viel.
Wird es eigentlich für Sie schwieriger, Themen zu finden? Oder suchen Sie gar nicht nach Themen, solange Sie von Ihren Wesen heimgesucht werden?
Ja, ich glaube, es ist so wie mit den Wesen. Also ich suche die nicht, die kommen hin und wieder zu mir, und wenn sich was formt, was vielleicht erzählbar ist oder zusammenfassbar ist zu einem Buch, dann mache ich das. Aber wenn jetzt nichts mehr kommt, wenn die letzte Runde war, dann ist das, glaube ich, so. Also mein Beruf besteht ja nicht nur daraus, Bücher zu zeichnen, sondern ich habe ja auch noch viele andere Sachen. Oder Illustration ist ja ein sehr weites Feld, und da kann ich noch genügend Sachen zeichnen. Das überlasse ich eigentlich so ein bisschen dem Zufall.
Wer Kinder hat, kennt das. Immer mal wieder muss ausgemistet werden. Und dann kommt auch die Frage, welche Bücher geben wir weg? Welche willst du behalten? Die Bücher von Nadja Budde, meinem heutigen Gast, sind bei uns ohne Diskussion immer auf dem Stapel behalten gelandet. Sie stehen inzwischen bei mir im Bücherregal. Nadja Budde, Sie sind 1967 in Ost-Berlin geboren. Mit welchen Kinderbüchern sind Sie aufgewachsen?
Oh, ich hatte das große Glück, sehr viele Bücher als Kind besessen zu haben. Meine Mutter, die hat Bücher geliebt und liebt auch immer noch Bücher und hat mich da versorgt aus allen Bereichen. Ich kann mich an sehr schöne Bilderbücher erinnern. Da gab es in der DDR auch sehr besondere, also sehr künstlerisch, würde ich mal sagen, sehr anspruchsvoll gestaltete Bilderbücher. Aber wirklich inhaltlich kann ich mich eher an die späteren Bücher erinnern. Das waren meistens Klassiker, so wie Tom Sawyer oder die Bücher von Jules Verne oder von Erich Kästner. Ich habe auch sehr viele Märchen gelesen, aber es war immer alles dabei. Und ich habe auch sehr zeitig angefangen zu lesen. Und
Sie waren so ein richtiges Schmökerkind.
Eigentlich schon, ja.
Haben Sie noch Bücher von damals?
Ja, fast alle. Ich habe da gar nicht so streng aussortiert. Weil manche Bücher, die hatten nochmal so eine andere, also mit denen im Zusammenhang hatte ich noch eine andere Erinnerungen. Oder manchmal haben die Bücher einfach noch schön gerochen und dann habe ich die einfach aufgehoben.
Sie haben vor ein bisschen mehr als 10 Jahren ein Buch veröffentlicht, in dem die Kindheit die Hauptrolle spielt, Ihre Kindheit. Such dir was aus, aber beeil dich, heißt es. Ist das ein Zitat aus Ihrer Kindheit oder Ihr Fazit sozusagen Ihrer Kindheit?
Mir ist es eher ein Fazit. Und zwar bezieht sich das zum einen natürlich auf so einen ganz typischen Satz, den Erwachsene sehr oft zu ihren Kindern sagen. Wenn es irgendwie darum geht, dass für die Erwachsene geht natürlich die Zeit irgendwie immer schneller vorbei und Kinder haben so schön viel Zeit und müssen immer daran erinnert werden, dass sie irgendwo hin müssen. Und das sucht dir was aus, aber eigentlich bezieht sich aber auch auf die relativ kurze Kindheit. Also natürlich kann man Kindheit auch strecken, ne? Also man kann als Erwachsener auch noch kindlich sein, aber es ist schon so von außen oder von der Gesellschaft so ein bisschen vorgegeben, wann die Kindheit dann irgendwann einfach mal vorbei ist. Und die fand ich im Vergleich zum Erwachsenensein einfach verdammt kurz, und das fand ich traurig. Und die Freiheit, die man als Kind hat, die ist eben die, in der man sich viele Sachen aussuchen kann, viele Sachen ausprobieren kann, die man als Erwachsener unter Umständen nicht mehr hat. Ne?
Und Sie haben sich selber daran erinnert und dieses Buch gemacht, als Ihr eigener Sohn auch so an dem Punkt ungefähr war, ich glaube so 12, 13 Jahre, oder?
Genau, das ist genau dieses Alter. Also das ist auch das Alter gewesen, in dem ich so ein bisschen, also bei mir war es ein bisschen härter, dieser Schnitt zwischen also, ja, Kind sein dürfen und dann aber ein bisschen größer sein müssen. Bei meinem Sohn habe ich das gesehen, das war so ein Prozess und ich habe das beobachtet und dachte so, schade. Und ich habe auch gemerkt, dass er selber das auch bemerkt und das auch selbst als Kind oder als ja größer werdendes Kind als traurig empfunden hat.
Haben Sie darüber gesprochen?
Ja, also er hat wirklich gemerkt, dass er das Kindsein verliert oder dass er nicht mehr spielen kann oder dass bestimmte Sachen nicht mehr gehen. Also es bezog sich bei ihm sehr stark auf das Spielen können. Und ja, das fand ich interessant. Und da habe ich mich wieder daran erinnert, wie das bei mir war. Und ich glaube aber auch, dass ich zu der Zeit in einem Alter war, in dem ich selber bemerkt habe, dass viele Sachen, die mich prägen, einfach aus der Kindheit kommen. Und das habe ich so zwischen, sagen wir mal, zwischen 20 und 40 noch gar nicht so stark bemerkt. Aber als ich dann älter geworden bin, war mir das so klar, dass so viele Sachen aus meiner Kindheit kommen. Und dem bin ich dann mal auf den Grund gegangen.
Ja, und Sie haben in Ihrem Buch Ihre Kindheit auch, Sie haben es vorhin gesagt, Sie sortieren gerne, Sie haben Ihre Kindheit da auch sortiert und die hat ja auch tatsächlich stattgefunden zwischen Stadt, erst Berlin und Magdeburg und Land bei Ihren Großeltern. Das waren zwei extreme Kontraste. Waren Sie überall gleich gern?
Ich glaube, ich war lieber auf dem Land. Also auf dem Land war ich frei. In der Stadt war ich auch gern, da gab es andere Kinder. Aber auf dem Land sind die stärkeren Erinnerungen entstanden. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich große Mühe hatte, später, als ich das Buch gemacht habe, mich an bestimmte Sachen in der Stadt zu erinnern.
Da waren Sie dann auf dem Land eher in den Ferien? Oder also als Sie sozusagen, konnten Sie dann eher so in den Tag reinleben dort wahrscheinlich, oder?
Ja, ich hatte unglaublich viel Zeit. Also ich hatte auch sehr viel Zeit mit mir selbst, weil meine Großeltern ja auf dem in der Landwirtschaft gearbeitet haben. Die waren manchmal tagsüber auch gar nicht da. Und ich war als sehr kleines Kind sehr oft bei meinen Großeltern, weil meine Mutter zu der Zeit noch studiert hat und später dann in allen Sommerferien und Winterferien. Und ja, da konnte ich machen, was ich wollte.
Mir ist aufgefallen, als ich das Buch durchgeblättert habe, wie genau Sie Ihre Umgebung wahrgenommen und analysiert haben. Waren Sie eher ein beobachtendes Kind oder haben Sie sich auch mal mitten ins Getümmel geworfen?
Naja, so viel Getümmel gab es ja nicht. Es war ja ein sehr einfaches Dorf und das Getümmel, das gab es unter den alten Leuten und da habe ich nicht so gerne mitgetümmelt. Also war ich doch immer eher so am Rand und hab beobachtet und ich glaube, mich zu erinnern, aber manchmal weiß man das nicht. Also manchmal sind ja Erinnerungen auch trügerisch. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ich das damals schon kurios fand, wie die alten Leute waren und was dort auf dem Land. Es war auch sehr, wirklich sehr ländlich. Also meine Großeltern haben damals gelebt wie zu Kriegszeiten, also mit Plumpsklo und Wasserpumpe auf dem Hof. Und das war alles wirklich ganz, ganz einfach. Und da habe ich mich natürlich als Stadtkind immer gewundert, auch die hatten eine lustige Sprache, also es war Sachsen und ja, einfach wie die alten Leute untereinander geredet haben über ihre Krankheiten und so Sachen, ja, mit denen ein kleines Kind nichts zu tun hat.
In Ihren Zeichnungen wird das alles extrem lebendig, wenn man das durchblättert. Haben Sie eigentlich damals schon gezeichnet oder wann ging das los?
Ich habe damals schon gezeichnet. Also ich habe damals wirklich sehr gern gezeichnet und ich hatte so einen sehr lustigen Großvater, der das auch immer mit so angefeuert hat. Also der hat mir dann unter Umständen auch ganz kuriose Geschichten, also was er so alles erlebt hat am Tag oder mit den anderen Leuten. Der war wiederum fremd in diesem Dorf und fand auch die Leute, die in diesem Dorf gelebt haben, eigenartig, ne? Und deswegen hat er mir manchmal halt so Konversationsfetzen, hat mich damit angefüttert und ich habe dann auch so kleine Bilder gemalt. Ich habe dann so kleine Serien gemacht mit dem Leben aus dem Dorf und ja, das fing dann alles da an, klar.
Und später dann, hätten Sie gerne das Abitur gemacht, durften das damals in der DDR aber nicht, weil Ihre Mutter ja schon studiert hatte. Dann haben Sie eine Ausbildung zur Gebrauchswerberin gemacht und auch 5 Jahre als Gebrauchswerberin gearbeitet. Da ging es um die Gestaltung von Schaufenstern. Warum hatten Sie sich dann für diesen Beruf entschieden?
Zunächst mal ist es eine eigenartige Berufsbezeichnung. Und überhaupt, wenn man an die DDR denkt, stellt man sich jetzt nicht unbedingt schön gestaltete Schaufenster vor. Aber das gab es alles und haben wir uns auch einige Mühe gegeben, die Schaufenster schön und reichhaltig zu gestalten. Aber ich wollte gerne ein Studium absolvieren in einem künstlerischen Beruf. Und dadurch, dass das nicht ging, habe ich diesen Beruf gewählt, weil der durchaus auch als künstlerisch ja, galt. Also die Ausbildung hatte was mit Gestaltung zu tun, mit Werbung, wenn man das in dem Zusammenhang sagen kann. Und es gab dort sehr interessante Leute, die ebenfalls diesen Beruf gewählt haben. Und von da aus konnte man beispielsweise auf eine Fachhochschule gehen. Und das war so ein Kreis von Leuten, unter denen ich mich sehr wohl gefühlt habe. Die hatten alle was, ja, wie künstlerische Ambitionen, würde ich mal sagen. Mhm. Und deswegen hat das schon gepasst.
Und dann die Maueröffnung. Sie haben Ihr Abitur nachgeholt und konnten dann tatsächlich studieren, Kommunikationsdesign an der Kunsthochschule Weißensee und auch ein Austauschsemester in London am Royal College of Art. Wie war das für Sie, dort zu leben und zu studieren dann?
Das war eine ganz andere Welt. Also nach London an dieses Royal College zu kommen, das hat mich ehrlich gesagt fast schockiert, weil ich kam aus Weißensee und Weißensee ist eine sehr tolle Hochschule. Man kann dort mit sehr viel Zeit sich ganz unterschiedlichen künstlerischen Bereichen nähern und die ausprobieren. Und dann bin ich nach London gekommen, an das Royal College. Und dort ging es sofort um Karriere. Also jetzt nicht unbedingt um meine, weil ich war ja nur als Austauschstudentin dort. Aber ich habe gestaunt, wie karriereorientiert die anderen Studierenden dort unterwegs waren, wie sehr das auch von der Schule selber unterstützt oder gefördert oder auch praktisch in die Richtung geklopft worden ist. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen abgeschreckt. Mhm. Aber ich habe auch viel gelernt. Es gab sehr interessante Vorlesungen, die gar nicht so viel, sagen wir mal, mit Bildern oder mit Malerei oder Illustration oder Gestaltung zu tun hatten, sondern sehr oft mit Musik oder mit Film. Und die Verbindungen fand ich dann wieder ganz spannend. Aber im Großen und Ganzen fand ich es nicht so, ich fand es schwierig, dort zu leben und da zu studieren.
Und wann und wo ist dann die Entscheidung gefallen, dass Sie es mal mit Kinderbüchern versuchen wollen?
Ich glaube, das war gar nicht so eine bewusste Entscheidung. Das ist mehr oder weniger so passiert. Ich hatte irgendwann halt die Idee für dieses Buch, 1, 2, 3 Tier. Und diese Idee ist wiederum aus einer Sammlung von Postkarten entstanden, die habe ich dann so nebeneinander gelegt und habe ich gedacht, das ist so eine Reihe. Und die Reihe könnte auch einen Anfang und ein Ende bekommen. Und eigentlich kann man das auch blättern. Und dann ist es ein Buch geworden, in Schwarz-Weiß, und dann habe ich das mal so aus Papier zusammengebastelt. Und dann hatte ich einen Freund, der fand das irgendwie toll und hat gesagt, komm, jetzt fahren wir nach Leipzig auf die Buchmesse. Und dann haben wir das dort am Stand des Peter Hammer Verlags gezeigt.
Und dann ist es passiert.
Ja, der Peter Hammer Verlag hatte Interesse und so ist das passiert. Aber es war keine bewusste Entscheidung.
Nadja Budde ist mein Gast in SWR2 Tandem, Kinderbuchautorin und Illustratorin. Normalerweise macht sie nur ihre eigenen Bücher. Schrift und Bilder gehören bei ihr zusammen. Jetzt hat sie eine Ausnahme gemacht und ein Buch übersetzt, sich also nur um den Text gekümmert. Der Weihnachtsklassiker, der Grinch, den hat sie ins Deutsche übertragen. Eine Übersetzung gab es bisher. Gerade ist die Budde-Version im Kunstmann Verlag erschienen. Frau Budde, warum wollten Sie den Grinch neu aufbereiten für Leserinnen und Leser hier?
Also ich bin ja großer Dr. Seuss-Fan, schon immer gewesen. Und es hat eine große Rolle in der Kindheit meines Sohnes gespielt, weil wir die Bücher alle gelesen haben. Also auf Englisch, mein Sohn ist zweisprachig aufgewachsen. Und der Grinch hat ja noch einen Vorläufer, und zwar den Lorax. Mhm. Und den habe ich vor, ich glaube, so vielleicht 5 oder 6 Jahren schon übersetzt und habe probiert, wie das geht auf Deutsch mit diesen unglaublich schönen Sprachspielen und Reimen von Dr. Seuss, weil der als beliebt ist und praktisch jedes Kind in Amerika und in Großbritannien ist mit Dr. Seuss aufgewachsen, also bis zum heutigen Tag, also wachsen Kinder mit den Büchern auf. Und ich hatte irgendwie Lust, das mal zu versuchen, ob das hinhaut, diese schöne Sprache ins Deutsche zu übersetzen. Und beim Lorax ist mir das eigentlich nicht so schwer gefallen. Und dann habe ich irgendwann gedacht, das andere tolle Buch ist ja der Grinch. Und da ich mich selbst eben auch so ein bisschen als Weihnachtsmuffel sehe, habe ich gedacht, ich versuche das mal. Habe zwischendurch wirklich mal den Eindruck gehabt, vielleicht habe ich mir zu viel vorgenommen, weil da sind schon sehr knifflige Sachen drin. Aber ja, musste man einige Hürden überwinden und dann, ja, ging es irgendwie.
Es wurde ja auch schon gesagt, dass die Bücher eigentlich, also diese Texte unübersetzbar sind, weil es ja eben so ganz bestimmte Reime sind, die ehrlich gesagt auch so ein bisschen mich an Ihre Reime erinnert haben, die Sie selber machen. Ist Dr. Seuss mit diesem Zusammenspiel von Text und Bild eine Art Vorbild für Sie?
Ja, absolut, ja. Also den entdeckt zu haben war irre. Also das
Sie waren schon erwachsen, als Sie es entdeckt haben, ne?
Ich war schon erwachsen, genau. Also als mein Sohn klein war, kamen diese Bücher von den Großeltern aus Großbritannien und dann war ich ja auf der Stelle verliebt und bin bis heute begeistert. Und ich habe natürlich auch gedacht, kann man das übersetzen und vielleicht auch muss man, weil im Englischen gibt es schon noch viel mehr Möglichkeiten, die Sprache, sagen wir mal, zu dehnen und sich Wörter auszudenken. Und da gibt es eine andere Freiheit, die man im Deutschen schwer herstellen kann, weil Deutsch eben doch sehr, na, sehr eckig und schwer ist, ne? Also auch schön, aber anders.
Jetzt reden wir die ganze Zeit über den Grinch. Im Original heißt es How the Grinch Stole Christmas. Sie haben daraus gemacht, der Grinch oder die geklauten Geschenke. Erzählen Sie uns die Geschichte ganz kurz, weil es tatsächlich ja hier nicht immer noch nicht so bekannt ist. Also der Film ist bekannt. Es gibt einen von 2000 mit Jim Carrey und dann eine animierte Version von 2018. Aber eben die Bücher, die sind nicht so geläufig. Vielleicht erzählen Sie die Geschichte ganz kurz.
Was ich übrigens schade finde, weil die Bücher sind natürlich viel besser. Also der Grinch ist ein mürrischer, grüner Wicht, der nördlich von einem Dorf lebt, in dem die Kinder oder die Erwachsenen oder alle Leute jedes Jahr wunderbar Weihnachten feiern. Die singen zusammen, packen Geschenke aus, machen einen Lärm und freuen sich über das Weihnachtsfest. Und der Grinch hört das oben in seiner Höhle und ist jedes Jahr genervt. Also es gibt sogar irgendwie, ich glaube, in über 50 Jahre schon ist er von diesem Weihnachtsfest genervt, jedes Jahr aufs Neue. Und irgendwann beschließt er, es reicht ihm jetzt, er möchte das jetzt nicht mehr mit ansehen bzw. anhören. Und dann fällt ihm ein, dass er einfach die Weihnachtsgeschenke klauen könnte und damit das Weihnachtsfest ja nicht stattfinden wird.
Er denkt, damit ist es gekillt.
Damit denkt er, ist es gekillt, und das macht er dann auch. Und ich fand besonders lustig, das habe ich erst beim Übersetzen gemerkt, dass er ja dabei wie der Weihnachtsmann vorgeht. Also er kommt durch den Schornstein und bringt nicht die Geschenke, sondern holt die Geschenke. Mhm. Und er klaut sie komplett alle, inklusive Weihnachtsbaum, Kugeln, alles. Er nimmt alles weg und sogar den Braten.
Als er will es ausradieren sozusagen.
Er will es ausradieren, packt es auf seinen Riesenschlitten, fährt damit auf einen Berg und will alles irgendwie ins Tal stürzen, damit es für immer verschwindet. Und in demselben Moment hört er, dass unten bricht wahrscheinlich der Weihnachtsmorgen an und es wird gesungen und die Leute im Dorf feiern trotzdem Weihnachten. Und die Erkenntnis ist natürlich Weihnachten. Da geht es gar nicht darum, dass man sich viele Sachen schenkt oder Weihnachtsgeschenke einkauft, sondern es geht um das Zusammensein, um das Singen. Naja, und dann wird er bekehrt. Aber auf eine sehr charmante Art. Ja, also nicht, das klingt jetzt so furchtbar pädagogisch, aber bei Dr. Seuss ist das nie so. Und das fand ich unglaublich sympathisch.
Mir ist ja aufgefallen, als ich mir das Buch angeguckt habe, dass er in seinem 53. Lebensjahr beschließt, 53, das Weihnachtsfest abzuschaffen. Und Sie sind ja gerade auch 53.
Ah, richtig. Ja, wie gesagt, ich sehe mich ja schon sehr, sehr als Grinch.
Also. Also ein dadurch durch diese Verbindung noch persönlicheres Anliegen zu übersetzen. Wir haben ja jetzt wieder Corona-Lockdown. Sind Sie jetzt auch wieder kreativ oder belastet Sie es mittlerweile mehr?
Also ich muss gestehen, es belastet mich mittlerweile. Und die erste Lockdown-Zeit, die ist sehr ruhig verlaufen. Also draußen war es still, drinnen war es still. Also auch alles, was meine Arbeit betrifft, kam zu so einem Stillstand. Mhm. Und ich hatte sehr viel Zeit plötzlich. Und dadurch, dass es sind sehr viele Lesungen weggefallen oder sehr viele Dinge, die ich sonst eigentlich draußen mache. Und deswegen hat sich so eine sehr schöne Ruhe auf mich so gelegt. Und die Ruhe hat halt dazu geführt, dass ich viel mehr gezeichnet habe und die Zeit so ganz frei gestalten konnte. Und jetzt habe ich unglaublich viel zu tun im Vergleich zum ersten Lockdown. Und ich finde, es gibt so eine Nervosität, die mich auch befällt, also eine Unruhe und ja, irgendwie, ja, mir gefällt die Situation überhaupt nicht mehr und ich will da raus, wie alle, das nehme ich an.
Können Sie jetzt noch kreativ sein?
Ja, ich muss es ja, weil ich sehr viele Aufträge habe und das ist eben auch der Unterschied. Während der ersten Lockdown-Zeit, glaube ich, haben viele Verlage oder sagen wir mal potenzielle Auftraggeber haben erst mal gewartet, weil alle waren so ein bisschen in der Schockstarre. So, was passiert denn jetzt? Wie geht es denn danach weiter? Und jetzt merkt man, natürlich geht alles weiter und man muss an die Zukunft denken. Es werden sehr viele Sachen geplant. Und insofern bin ich da sehr eingebunden im Moment und habe sehr viele Aufträge. Also es ist gar nicht ruhig. Und ich kann natürlich zeichnen, aber es ist nicht mehr so, es ist sehr zielgerichtet, ne?
Nadja Budde ist heute mein Gast. Die Kinderbuchautorin hat 2020, wie wir alle, mehr Zeit drinnen verbracht als sonst. In den Jahren davor waren sie mit ihren Büchern viel unterwegs, in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut. Wenn man sich die Liste anguckt, waren sie schon auf der halben Welt unterwegs. Viel in Europa, klar, aber auch im arabischen Raum und Nahost, im Iran, im Libanon, Ägypten, Israel, Palästina, Peru, Bolivien, in Asien, China, Korea, Thailand, immer wieder und länger in Indien. Und Sie wissen selber, die Liste ist noch lange nicht fertig. Sie haben dort Workshops gegeben für Erwachsene und Kinder. Was genau haben Sie gemacht?
Ganz unterschiedliche Sachen. Also zum Teil bin ich an die Unis gegangen und habe so kleine Projekte gemacht zum Thema Illustration. Dann gab es auch so ganz klassische Lesungen vor Kindern, die vielleicht Deutschunterricht in ihren Schulen haben. Oder es gab so kleine Workshops mit Leuten vor Ort, die sich für Illustration interessieren. Oder manchmal in Ländern, in denen der Beruf des Illustrators gar nicht existiert. Aber es trotzdem sehr viele Leute gibt, die sich fürs Comiczeichnen oder fürs Illustrieren interessieren. die konnten dann ja bei mir eine Woche so einen kleinen Kurs machen. Das war immer sehr unterschiedlich.
Und ihre, wenn sie jetzt ankamen mit ihren Figuren, das sind ja eher struppige, kantige Gesellen, wir haben es ja schon beschrieben, eher unniedlich. Was für Reaktionen haben sie da gekriegt?
Ebenfalls ganz unterschiedliche. Also manchmal habe ich schon gemerkt, das braucht eine Weile, bis man sich an diese Ästhetik gewöhnt, sagen wir mal so. Aber es ist immer ganz spannend gewesen für mich zu sehen, wie die Reaktionen sind. Also daraus konnte ich auch immer schließen, ja, wie der Stand so in den jeweiligen Ländern ist, woran man sich schon gewöhnt hat, eine bestimmte Ästhetik, in welchem Land überhaupt Kinderbuchillustrationen vorhanden ist. Es gibt ja Länder, da gibt es keine illustrierten Kinderbücher oder gab es damals nicht.
Wo zum Beispiel?
Oder zum Beispiel in Kirgisien. Also das war eines der ersten Länder, in die ich gereist bin und da gab es kein illustriertes Kinderbuch. Es gibt so ein Helden-Epos, was manchmal illustriert ist, aber das ist jetzt nicht unbedingt für Kinder und ansonsten so billige Hefte aus China, aber keine Bilderbuchillustrationen. Und das war schon sehr interessant, die Reaktionen zu sehen. Aber wenn man sich unterhält und wenn man so eine Art Kurs gibt oder so einen Workshop gibt, dann holt man sehr schnell die Leute zu Bildern oder zu Wesen, die ja vielleicht irgendwie kommunikativ sind und dann wird daraus auch was. Es ist ja nicht unbedingt notwendig, dass man diese Ästhetik gut findet, ne? Also man kann sich ja irgendwie damit auseinandersetzen und das fand ich immer toll.
Das ist ja schon ein durchaus spezieller Zugang, den Sie dann zu solchen Menschen, zu solchen Gesellschaften kriegen, wenn Sie da mit Ihren Illustrationen, mit Ihren Kinderbüchern ankommen. Was haben Sie noch gelernt durch diesen Austausch, was Sie überrascht hat?
Wie stark Bilder sind, also wie stark Bildsprachen sind oder wie kommunikativ Bilder sind. Das ist ja auch, also wenn man über ein Buch nachdenkt, in dem Bilder sind, sind meistens die Bilder das Erste, was kommuniziert. Und insofern fand ich das schön, dass ich mit Bildern reisen kann, meine Bilder zeigen kann und eine sehr unmittelbare Reaktion bekommen kann. Ich habe aber auch gelernt, dass es tatsächlich möglich ist, innerhalb von wenigen Tagen sehr ausgearbeitete Ideen in einem Workshop als Ergebnis zu erhalten, die durchaus auch, sagen wir mal, sich als Bücher eignen würden. Also so ist das passiert im Iran beispielsweise. Da gab es einen einwöchigen Workshop und am Ende dieses Workshops gab es wirklich ganz konkrete Ideen für Bilderbücher und auch schon sehr viele Bilder und Geschichten. Und das fand ich überraschend und ja, sehr schön.
Haben diese Reisen, die Begegnungen auch Ihre eigenen Illustrationen beeinflusst?
Das weiß man immer nicht so genau. Ich glaube, dass alles irgendeinen Einfluss hat. Manchmal gucke ich mir meine Sachen an und denke, ich mache immer das Gleiche. Manchmal erinnere ich mich aber auch wiederum daran, dass ich ja beispielsweise auf Reisen Ideen hatte für etwas. Und da glaube ich wiederum, dass mir diese Ideen nur gekommen sind, weil ich auf Reisen war. Das Statische am Schreibtisch sitzen finde ich ganz schwierig. Deswegen war das Reisen für mich immer ganz wichtig. Also unterwegs sein bringt die Gedanken ins Rollen. Und schon das allein reicht aus, finde ich, um wieder eine Inspiration zu haben, um weiterzumachen. Insofern ist Reisen in alle Richtungen oder sich bewegen, auch physisch sich bewegen in alle Richtungen, ganz wichtig, also für mich zumindest.
Was haben Sie sich vorgenommen fürs nächste Jahr? Ist ein neues Buch in Planung?
Nee, erstmal nicht. Also ich habe keine konkrete Idee für ein neues Buch. Ich habe ein paar Ideen für Illustrationen zu Texten von anderen Autoren. Und es gibt ein paar ganz spannende Ausstellungsprojekte. Und das heißt also, dass meine Figuren, sagen wir mal, jetzt mal Menschengröße annehmen können und eher so Skulpturencharakter bekommen. Und das finde ich toll. Also das hat jetzt mit Büchern nichts zu tun, sondern einfach mal, ich kann die auch selber umsetzen. Also es gibt zwei unterschiedliche Ausstellungsprojekte, in denen also große Figuren von mir erscheinen sollen innerhalb der Ausstellung. Und die darf ich auch selber anfertigen. Und das finde ich toll. Also ich brauche den Rechner nicht. Ich kann mit meinen Händen irgendwas bemalen, was ganz Großes. Und das ist sowas, was jetzt als nächstes kommt.
Das heißt, wir alle können irgendwann im nächsten Jahr, so Corona will, ihren Figuren, ihren Wesen in Menschengröße begegnen irgendwo?
Ja, im Idealfall.
Wo wird das dann sein?
Hinkriege und wenn die dann auch richtig gucken und sich anständig benehmen, dann schaffen sie es.
Wo wird es dann sein?
Einmal in Berlin, da gibt es ein ganz tolles Museum, das Mach-Mit-Museum im Prenzlauer Berg. Da wird es eine Ausstellung über Bücher geben. Und innerhalb dieser Ausstellung wird es sehr viele Figuren, also in, sagen wir mal, in Kinder- bis großer Menschengröße, die werden dort herumstehen.
Dann wünsche ich Ihnen gutes Gelingen dabei, Ihre Figuren menschengroß zu kriegen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Ihre Wesen dann hoffentlich auch kennenlernen zu können. Ganz herzlichen Dank, Nadja Budde, dass Sie in der Sendung waren.
Ich bedanke mich auch.
Die Redaktion der Sendung hatte Nadja Ode. Ich bin Martina Kögel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.